Auferstehungsmorgen wünsche ich euch. Wenn ihr in Gedanken mit mir kurz mitkommt, wir haben das Passa gefeiert. Und wenn ihr euch erinnert, Andreas hat gesagt, also das sagt doch die Geschichte, nicht, dass ich jetzt sage, Andreas hat irgendwas gesagt. Also dass 2,5 Millionen Leute ungefähr versammelt waren im Tempel. Ja. Es war wirklich so ähnlich, wisst ihr, wie Sardinen in der Büchse sind? So zusammengepresst. So ähnlich könnt ihr euch vorstellen, sah Jerusalem aus. Es war gepresst von Leuten. Überall, von überall kamen sie. Und hier war das Passa. Sie feierten das Passa. Parallel zum Passa war was für ein Fest? Das zusammen mit dem Passa anfing? Das Fest der ungesäuerten Brote. Und heute befinden wir uns immer noch in dem Fest der ungesäuerten Brote, das für 7 Tage anhält. Und jetzt mittendrin in diesem Fest der ungesäuerten Brote kommt ein nächstes Fest. Leute, diese Zeit war gepackt mit Festen. Also mit Freude, mit Erinnerungen, was Gott gemacht hat. Und an diesem Fest der Erstlingsgabe, das war das Fest, wo die Gerstenernte geerntet wurde. Also die Gerste wurde geerntet, so. Und die Erstlingsgabe, man ging hin, man hat etwas genommen, was man gesehen hat, oh, das ist schon reif, und hat das in den Tempel gebracht und Gott geweiht. Das war das Fest der Erstlingsfrucht, der Erstlingsgabe. Und wisst ihr, in der Hoffnung, im Vertrauen, man nimmt das, man erntet schon das, was fertig ist. Du weißt noch nicht, vielleicht kommt ein Hagel, vielleicht kommt ein Sturm, vielleicht kommt ein Brand oder die Sonne verbrennt alles. Und du weißt es nicht, wenn du jetzt die nimmst, die jetzt gerade fertig sind, die allerersten, und sie Gott weißt, was ist, wenn das andere nicht gelingt? Was ist, wenn die Ernte kaputt geht? Und so war das Fest der Erstlingsgabe ein Fest der Hoffnung, also und des Vertrauens und der Zusicherung von Gott. Die Erstlingsfrucht wurde eingebracht, also garantiere ich euch, dass der Rest folgen wird. Und das ist das Bild auf Christus. Er ist die Erstlingsgabe. Er wird geerntet und Gott sagt, und ich garantiere euch, der Rest wird mit ihm auferweckt werden. Christus wurde auferweckt als Erstlingsgabe und Gott dargebracht, in die Gegenwart Gottes gebracht. Und die Garantie für euch ist, als Kinder Gottes, es wird eine Auferweckung geben. Gott wird seine Kinder auferwecken. Das hat Gott mit diesem Fest der Erstlingsgabe garantiert. So wie alles andere, was Gott macht. Und das ist fantastisch. Die Leute, die damals zum Grab kamen, sie sahen ein leeres Grab. Wisst ihr, das Grab von Buddha, das Grab von Mohammed und das Grab von sonst irgendeinem Guru ist besetzt. Ja, da liegt er drin. Aber das Grab unseres Herrn Jesus Christus ist leer. Wo die Jünger an diesem Tag oder die Frauen dahin kamen, das Grab war leer. Und heute möchte ich mit euch zusammen vielleicht einen außergewöhnlichen Text lesen zur Auferstehung. Die Auferstehung hat etwas zu tun mit unserem Leben. Und darauf wollte ich eingehen. Christus ist auferstanden, aber das hat Auswirkungen, direkte Auswirkungen in dein und in mein Leben. Und darum geht es. Und der Text, von dem ich anfangen möchte, um euch das aufzuzeigen, ich möchte jetzt nicht an diese Texte versuchen, irgendwie hinzubiegen, aber eine Parallele möchte ich aufzeigen mit dem Text, den wir gleich behandeln werden. Aber aus diesem Text aus Römer Kapitel 6, Vers 2, so. Das sei ferne, sagt Paulus, wie sollen wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Leute, überlegt mal, einer, der gestorben ist, der macht nichts mehr. Oder wisst ihr das nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Hier geht es um die geistliche Taufe, nicht um die Wassertaufe, die wir in Christus hineingetaucht worden sind, in Christus rein platziert worden sind. Da ist etwas mit uns geschehen. Also wir sind in Christus hineinplatziert worden und Christus ist gestorben, also somit auch wir. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe. Durch welche Taufe? Durch seine Taufe. Ja, er wurde hingerichtet. Also über ihn erging das Gericht. Diese Taufe Gottes, die Taufe des Gerichts, erging über ihn. Ihr erinnert euch, wie er seinen Jüngern sagte, könnt ihr getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Ja? Und er spricht von dem Gericht, von der Taufe des Gerichts. Und hier, diejenigen, die wir an Christus glauben, sind in seine Taufe hineingetauft worden. Und jetzt kommt es. Damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also die Auferstehung Jesu Christi ist nicht nur ein Bild, sondern hat etwas zu tun mit unserem auferstandenen Leben, mit unserem Leben mit Gott, mit unserem Leben im Licht, mit unserem Leben in der Gegenwart Gottes, und zwar in seiner Heiligung. Ja, dass wir als heilige Kinder Gottes leben. Seine Auferstehung hat direkt etwas zu tun mit uns. Ja, wie das Bild der Wassertaufe. Man kommt aus dem Wasser heraus, man kommt sozusagen aus dem Tod heraus, um jetzt als Kind Gottes ein neues Leben zu leben, ein Leben im Licht. Und das ist, worum der heutige Text gehen soll oder geht, nicht gehen soll. Das würde ja danach scheinen, als würde ich ihn dorthin biegen. Also, der Text ist kein anderer Text wie der, den wir bis jetzt gelernt haben. Und zwar schlagt eure Bibeln auf im 1. Johannesevangelium. Hier haben wir dieses Bild nach der Auferstehung oder mit der Auferstehung, ein Leben mit Gott. Ich werde nur den Überblick geben. Es versteht sich von selbst, dass wir hier nicht in die Details eingehen können. Vielleicht werde ich hier und da nur kurz ein paar Details erläutern. Aber diesen Text, den wir gelernt haben, 1. Johannes 1 und 2 bis Vers 27 ist zusammenhängend, also Kapitel 1 und Kapitel 2, 28 und 29 sind schon zu Kapitel 3. Also, erstmal den Überblick, damit ihr wisst, bis wo wir nicht gekommen sind, dass es einfach so weitergeht. Der Herr gibt uns hier etwas für unseren Alltag, etwas für unser Leben mit Gott. Und nur im Kern, worum es geht, der Grund, warum der Apostel schreibt, der Grund, warum Christus gestorben ist, warum wir in dieses neue Leben hineinplatziert sind, das sind noch viele andere tiefe Gründe. Aber hier gibt er einen Grund, der dazugehört. Das ist sozusagen die Wirkung davon. Wisst ihr, genauso wie wenn ihr ein Aspirin oder egal welche Schmerztabletten nimmt, so ist die Wirkung davon, dass ihr vielleicht schmerzfrei sein könnt, wenn ihr Schmerzen verspürt. Und hier ist so etwas wie die Wirkung davon, von der Auferstehung. Und Johannes macht es deutlich, diese Botschaft, die ich euch hier schreibe, ist, damit eure Freude vollkommen sei. Darum geht es, Kinder Gottes. Eure Freude soll vollkommen sein. Und um diese Freude vollkommen zu haben, werden Sachen aufgezeigt, die benötigt werden. Ganz einfach. Ja, weil ein jeder von uns, wenn wir eine Liste geben würde oder wenn wir jemand sagen würden, okay, ich möchte, dass deine Freude vollkommen ist, dann würden wir weiterfahren und sagen, damit deine Freude vollkommen ist, musst du erstens, vergiss, was die anderen sagen, tu, was du willst, dann wird deine Freude vollkommen. Ja, pfeif auf alle anderen. Und so ähnlich würde es vielleicht aussehen, wenn wir heute eine Beschreibung lesen würden über die vollkommene Freude. Aber es ist etwas ganz anderes, was wir hier im Text wiederfinden. Also, für eine vollkommene Freude als allererstes, ich hebe den Finger hoch, okay, ich kann den Daumen nicht hochheben, als erstes Gottkenntnis. Willst du vollkommene Freude haben, als allererstes kümmere dich über deine Gottkenntnis. Zweitens, willst du vollkommene Freude haben? Kenne deinen Stand. Ja, du musst über deinen Stand wissen. Drittens, willst du vollkommene Freude haben? Denk daran und achte auf die Gefahren, die in der Welt sind. Willst du vollkommene Freude haben? Nummer vier ist, achte auf die Gefahren, im geistlichen Bereich, also im christlichen Bereich, vielleicht in der Gemeinde oder in deinem persönlichen Umfeld. Also Welt und Gefahren. Wir haben sozusagen zwei Punkte für vollkommene Freude, da wo gegeben wird, und wir haben zwei Punkte, wo Gefahr kommt, wo wir aufpassen müssen. Bei einem können wir frei empfangen, können wir die Tore aufmachen, und beim anderen müssen wir Tore schließen. Also, bist du unglücklich? Bist du traurig in deinem christlichen Leben? Erlebst du nicht die volle Freude im Herrn? Hier ist das Rezept. 1. Johannes 1 und 2, was wir heute behandeln werden. Also gehen wir zum Text. Als erstes muss es klargestellt werden, die Botschaft, die jetzt kommt, wie sicher ist die? Ja, wie real, wie echt ist sie? Und hier fangen wir an. Was von Anfang war, was wir gehört haben, ist es etwas, was gehört wurde, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben. Leute, wir haben es angefasst, das ist echt. Ja? Die Botschaft ist echt, es ist real. Und das geben wir weiter. Wer ist der Inhalt dieser Botschaft? Um was geht es? Und ihr seht, ich habe das sofort personifiziert. Man könnte auch fragen, was ist der Inhalt der Botschaft? Das wäre vielleicht korrekt, aber wir werden im Text sehen, dieses Was wird personifiziert, der Inhalt wird personifiziert, der Inhalt der Botschaft. Also die Frage, wer ist der Inhalt der Botschaft? Und hier beantwortet der Text uns das. Es ist als erstes das Wort des Lebens. Ja, das, was wir betastet haben, das, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, ja, das ist vom Wort des Lebens. Ihr Lieben, erinnert ihr euch an den letzten Sonntag, wo Jesus den Leuten die Schrift vorlegt und sagt, ihr glaubt an die Schriften, an die Tanach, denn ihr denkt, von ihr kommt das Leben? Das ist exakt das, was die Jünger verstanden haben. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, Johannes 5, 39, dass aus ihr das Leben kommt. Und hier sagen die Aposteln, das, was die Tanach gesagt hat, dass wirklich dieses Leben kam. Wir haben das Leben betastet. Wir haben es gesehen vom Wort des Lebens. Es ist das Wort des Lebens. Er geht weiter. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch dieses Leben. Euch das ewige Leben. Und das, er fasst das wie zusammen. Er sagt, es ist das Wort des Lebens. Es ist das Leben selbst. Und es ist das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Er kommt zu der Qualität und sagt, Leute, diese Qualität des echten Lebens, der Inhalt dieser Botschaft ist die gleiche Qualität wie vom Vater. Es kommt direkt vom Vater. Es ist etwas vom Vater. Also, das ist der Inhalt der Botschaft mit dieser gleichen Qualität wie es, der Vater es hat, euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Und jetzt möchte ich euch an diesen Text mit etwas vergleichen. Und zwar, ihr kennt alle den Staffellauf, ja, wo man in der Bahn 400 Meter, ich weiß nicht, wie lang der ist, der 400 Meter der Staffellauf oder länger? 400 Meter, ne? Und man rennt mit diesem Stock. Und jetzt denkt daran, dieser Text möchte uns hier etwas vermitteln. Diese Staffel, also dieser Stock ist diese Botschaft, ist dieses Evangelium, ist dieser Inhalt. Und die Jünger, die haben das empfangen. Die haben diesen Stab in der Hand empfangen von Gott. Dieses Evangelium mit der vollen Qualität, diese Person haben sie empfangen. Und sie laufen und sie möchten es weitergeben. Ja? Und diese Stabübergabe ist jetzt an diese Leute, zu denen er schreit. Diese Stabübergabe ist heute an uns, an dich. Möchte Johannes diesen Stab übergeben. Und er sagt, mit einem Ziel möchte ich das machen. Es muss ein Ziel da sein. Genauso wie beim Staffellauf. Das Ziel ist, klar, zu gewinnen, das Ziel als Erster zu erreichen. So ist hier in diesem Text ein anderes Ziel. Und das Ziel wäre, was wir gesehen und was wir gehört haben, das verkündigen wir euch. Nochmal eine Vergewisserung der Echtheit dieser Botschaft. Und jetzt kommt es, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Leute, da ist die Stabübergabe findet statt in Vers 3. Und das Ziel ist, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also das unmittelbare Ziel der Stabübergabe ist, dass du in die Gemeinschaft Gottes kommst. Dass du in die Gemeinschaft der Kinder Gottes kommst. Und wisst ihr, das nimmt Johannes aus dem Gebet Jesu, wo Jesus in Johannes Kapitel 17 dieses hohe priesterliche Gebet betet. So ist das der Inhalt. Hört, ich lese nur ein Vers 21. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Leute, diese Stabübergabe der Botschaft an dich hat das erste Ziel, damit du hineinplatziert wirst in Gott. Das musst du verstehen, dass du eins wirst. Und jetzt kommt die Folge davon. Ja? Sozusagen auch ein ich will nicht sagen ein Mitbringsel oder irgendwie ein Anhängsel, aber etwas, was mit drinnen ist in diesem Ziel. Man könnte es als zweites Ziel betrachten, auch in diesem Text. Ich würde es eher als die Auswirkung davon betrachten. Und die Auswirkung ist, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Denk nicht daran, wenn du die Staffel bekommst, das langweilige Christentum, den Inhalt, den Christus, dass das Leben langweilig ist. Leute, wenn du die Botschaft bekommst, wenn du Christus empfängst, wenn du diesen Stab gepackt hast und losgerannt bist, so sollst du wissen, dein Leben muss erfüllt sein von Freude. Das ist Gottes Absicht. Die Gemeinschaft mit Gott ist Gottes Absicht, dass du vollkommene Freude hast. Und jetzt nochmal, was würdest du sagen zur vollkommenen Freude? Wünscht sich das nicht jeder von uns, vollkommene Freude zu haben? Wie oft sind wir niedergeschlagen? Denken wir an diesen Text. Und ich wünsche euch, dass ab dem heutigen Tag du immer wieder zurückgehen kannst zu diesem Text und das wieder und wieder lesen, wenn deine Freude nicht vollkommen ist. Wenn du niedergeschlagen bist wegen irgendwelcher Dinge, dann guck dir diesen Text an. Denn, wisst ihr, nicht mit der ersten Absicht, sondern parallel zu diesem vollkommenen Freude, zu diesem Test oder auch zu diesem Hinweis, zur vollkommenen Freude haben wir auch einen Test, wo wir uns prüfen können, okay, lebe ich danach oder nicht? Wie sieht das in meinem Leben aus mit diesen Punkten? Wenn etwas mangelt oder fehlt, dann fehlt es auch an der Freude. Also, als allererstes, wie kommen wir zu dieser vollkommenen Freude? Punkt Nummer eins, als allererstes, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Ihr Lieben, alles, dein ganzes Christenleben, deine Beziehung mit Gott, deine Freude in Gott fängt davon an, ob du Gott kennst, ob du Gott des Lichtes kennst. Es ist nicht einfach willkürlich, warum Johannes das hier reinschreibt. Das ist das Fundament der Freude. Er will, dass du dich freust. Aber das allererste, es fängt damit an, kennst du den Gott des Lichts? Wisst ihr, könnt ihr euch erinnern, wo er Nikodemus konfrontiert hat und dass er allererst auf Gott hingewiesen hat und auf die Souveränität Gottes, also der Hinweis auf Gott. Wisst ihr, wo er mit der Frau am Brunnen geredet hat, dass er als allererstes gesprochen hat, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest. Er zeigt wieder hin, du musst das kennen, was Gott gibt. Ihr Lieben, hier verbirgt sich alles. In deiner Gottkenntnis kennst du Gott. Wenn du Mangel an Freude hast, dann kann es sein, dass du vielleicht ein falsches Gottesbild hast. Gott des Lichts zu kennen. Und jetzt denkt er stellt sich vor, jemand würde sagen, ja, ich habe den Stab in meiner Hand. Ich bin Kind Gottes. Ich kenne Gott. Und er sagt, okay, du sagst von dir, du kennst Gott. Lass uns das prüfen. Du musst dich selber prüfen können. Du musst selbst die Schrift aufmachen können. Okay, stimmt das? Habe ich den Stab in meiner Hand? Laufe ich in der Rennbahn? Und er sagt, hier haben wir. Gottes Lichts zu kennen bedeutet, und von Vers 6 als allererstes, wandeln im Licht. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, Leute, so lügen wir. Wir haben den Stab nicht in unserer Hand. So lügen wir und wir tun nicht die Wahrheit. Wir leben nicht im Licht. Wahrheit und Licht sind hier parallel, Synonyme. So leugnen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wer im Licht ist, so sind zwei Dinge, die stattfinden. So haben wir Gemeinschaft, so weißt du, wir sind in Christus Jesus hineinplatziert. Das Gebet, was Jesus gebetet hat, hat bei dir wirklich gefruchtet, also stattgefunden, du bist in Christus. Ihr habt Gemeinschaft. So haben wir Gemeinschaft miteinander, also sie haben ja Gemeinschaft mit Gott. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Also du bist mit den Kindern Gottes in Christus und es findet eine Reinigung statt. Ihr Lieben, das ist das Allererste. Es bedeutet, Gott des Lichts zu kennen, bedeutet ein Wandeln im Licht. Das bedeutet, stellt euch vor, dass das Licht in jeden euren Lebensbereich rein leuchten kann und Sachen aufdecken kann. Und es muss rein sein. Wenn Gott auf dein Handy guckt, auf deine Chats, auf dein Instagram oder sonst irgendwo, was denkst du von dir? Das ist das allererste, Gott des Lichts zu kennen. Wenn Gott dort rein leuchtet und das aufdeckt, ist das rein? Ist das ein Wandel im Licht? Gleicht es Gott? Oder würden wir sagen, oh, wenn Gott das sehen würde, das wäre nicht gut. Das wäre nicht ein Wandel im Licht. Ihr Lieben, das ist, was Gott macht. Und das kann der Grund sein, warum die Freude fehlt. Als die vollkommene Freude, Gottes Lichts zu kennen. Und das bedeutet ein Wandel im Licht. Wenn ein permanenter Wandel in der Finsternis ist, so darfst du wissen, du hältst den Stab nicht in deiner Hand, du läufst nicht in der Rennbahn. Zweitens, Gottes Licht zu kennen bedeutet, Sündenerkenntnis. Und als erstes, dass wir verstehen die sündige Natur, die Erkenntnis der sündigen Natur, dass das nicht geleugnet wird. Wenn wir sagen, dass wir, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also hier von Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, besitzen, also hier spricht er von der sündigen Natur, wenn wir das leugnen, so sagt er, so kann es nicht sein, dann kennst du Gott des Lichts nicht. Also als erstes bedeutet es, die sündige Natur zu kennen, also in diesem gesamten Punkt Sündenerkenntnis wäre als erstes die sündige Natur zu erkennen. Zweitens ist es, das sündige Verhalten zu verstehen oder auch zu erkennen, besser gesagt. Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, jetzt würde ich gerne nach hinten zeigen, in der Vergangenheit, ja, also rückblickend, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Sein Wort, sein Evangelium, von dem er gesprochen hat, den Stab, sagt er, habt ihr nicht in eurer Hand. Wenn du eins oder das andere leugnest, wenn du leugnest, dass du eine sündige Vergangenheit hattest, so ist es nicht, so bist du nicht Kind Gottes. So kennst du den Gott des Lichts nicht. Und wisst ihr, weil er hier von der Sünde spricht, muss er auf einmal so ein, wenn ihr euch vorstellt, auf einmal kommen so Klappen hoch, so Achtung, okay? Wenn ich sage, dass ihr Sündenerkenntnis haben müsst und dazu gehört eure sündige Natur und eure sündige Vergangenheit, das bedeutet nicht, dass ihr in der Gegenwart in Sünde lebt. Okay, versteht mich richtig, die Erkenntnis über euren sündigen Zustand, das gehört zu Gottes Kenntnis. Das bedeutet aber nicht, dass ihr in der Sünde leben sollt. Jetzt Kapitel 2, Vers 1, meine Kinder, ja, hier haben wir dieses Achtungsschild, was er mittendrin reinwirft und was sozusagen auch der rote Faden in diesem wird. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Also, die Grammatik sagt es so, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit es gar nicht zu Sünde kommt. Okay? Das ist der Grund, warum ich euch hier das schreibe, warum ihr zu vollkommenen Freude kommen müsst, warum ihr Gott kennen müsst, warum ihr wissen müsst, was es bedeutet, im Gottes Licht zu kennen, im Licht zu leben. Also, damit es gar nicht zu Sünde kommt, auch wenn ihr die Kenntnis über die Sünde haben müsst. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit es gar nicht zur Sünde kommt. Was ist, wenn es dazu kommt? Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Okay? Wenn es zur Sünde kommt, dann hast du da der jemand, der zu Rechten Gottes sitzt und der ist dein Bürger. Ein Bürger, der alles bezahlen kann. Du kannst nicht zahlen, du hast gesündigt, das macht der Bürger, der holt seinen Geldbeutel raus und legt auf den Tisch sozusagen. Heute, morgen, übermorgen, überübermorgen und bis, dass du vollendet sein wirst, ist der Bürger da und der Bürger zahlt. Aber, er sagt, hör zu, das schreibe ich euch, damit es gar nicht so weit kommt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und hier nur ein kurzes Detail. Ich möchte hier wirklich nicht darauf eingehen, weil das für manche verwirrend ist. Was bedeutet das? Er ist das Sühneopfer nicht nur für uns, sondern auch für die der ganzen Welt. Bedeutet das, dass Gott auch für, dass Jesus für die ganze Welt der Bürger ist und für alle zahlt? Weiter im Text, wozu wir heute leider nicht kommen werden, wollte ich eigentlich darauf eingehen. Also, aber nur kurz, Welt ist nicht einfach nur ein Begriff für alle. Wenn das dein Verständnis von Welt ist, dann durchstreich das bitte. Das ist ein verkehrtes Verständnis. Welt ist nicht ein Ausdruck in der Schrift von alle Menschen. Welt ist hier in diesem, und ich gebe euch ein Beispiel, in diesem Text für eine Menge, ja, für eine große Zahl. Guckt zum Beispiel Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Ja? Du bist das Licht der Welt. Du bist platziert hier in Anhausen. Es tut mir leid, du bist nicht das Licht in Papua-Neuguinea. Okay? Ja? Du bist auch nicht das Licht in Amerika. Du bist das Licht hier in Anhausen. Du bist das Licht da, wo Gott dich hingestellt hat. In deinem Gebiet, bei deinen Nachbarn, bei deinen Arbeitskollegen, bei deinen Freunden. Aber du bist nicht in der ganzen Welt das Licht. Macht das Sinn? Ja? Obwohl er davon spricht, von der Welt, meint er nicht automatisch, du bist das Licht für alle Menschen auf der Welt. Und so haben wir viele andere Stellen, zu denen ich jetzt nicht Stellung nehmen möchte. Also, wir sind bei diesem Einwurf, den er macht. Leute, die Absicht, die ich habe, dass ich euch aufkläre, dass ihr die Sündenkenntnis haben müsst über eure Natur und sündige Vergangenheit, bedeutet nicht, dass ihr jetzt in Sünde leben müsst. Weiter, als nächster Punkt, Gebote Gottes halten, von Vers 3. Also ein Wandeln im Licht, oder was bedeutet es, Gottes Licht zu kennen? Es bedeutet, Gottes Gebote zu halten. Ja, als erstes war, dass Gott das Licht zu kennen bedeutet Wandeln im Licht, bedeutet Sündenerkenntnis. Drittens bedeutet Gebote halten. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Gottes Licht zu kennen bedeutet, dass wir seine Gebote halten. Wenn du nicht im Gehorsam gegenüber Gott lebst, du wirst deine Freude suchen und suchen und die wird fern von dir sein. Also, Gottes Gebote zu halten. Seht, welch einen Sprung er hier im Text macht, dass wir nicht in Verwirrung kommen, wenn er über Gebote spricht. Achtet nochmal darauf. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Sorry, kann man, oder muss ich weiter zurück? Hilft das? Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Wenn wir seine Gebote halten, ihr könnt das umzingeln in eurer Bibel. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und einem solchen ist die Wahrheit nicht. Er spricht von den Geboten. Und seht ihr den Sprung, den er in Vers 5 macht? Wer aber sein Wort hält, und es ist synonym, wer seine Gebote hält, wer sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Und hier im nächsten Vers fasst er dieses nochmal zusammen. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Eine Frage an euch. Wie ist denn jener gewandelt in Bezug zu den Geboten? Vollkommen, perfekt. Jesus war tadellos. Er hat keine Sünde getan. Also, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Und hier kommt es nochmal zum Tragen, was Johannes sagt. Jener ist gewandelt ohne Sünde. Und Vers 1, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt, damit es gar nicht zu Sünde kommt. Und das, wenn ihr das so nimmt, dass es gar nicht zu Sünde kommen soll in eurem Leben, so ist das identisch, dass ihr im Licht wandelt, so ist das identisch, dass ihr die richtige Sündenerkenntnis habt, denn nur wenn ihr Gott wirklich in seinem Licht versteht und das sich in eurem Leben widerspiegelt, wenn der sündlose Christus sich in eurem Leben widerspiegelt, so erkennt ihr auch die wahre Sündlosigkeit und ihr werdet auch seine Gebote halten. Und Vers 7 gehört noch dazu und jetzt macht er weitere Erklärungen, dass man das besser versteht. Diesen Ausdruck oder diese Aussage, damit ihr nicht sündigt, von Vers 1, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Ihr müsst das verstehen. Vers 7. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot. Okay? Ihr sollt nicht sündigen, damit ihr nicht sündigt. Das ist kein neues Gebot. Das geboten wird, dass ihr nicht sündigen sollt. Versteht ihr? Das im Alten Testament wurde es wieder und wieder wiedergegeben. Diese Botschaft, damit ihr nicht sündigt. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist was? Die Tanach. Das ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Das ist das alte Gebot, damit ihr nicht sündigt. Erinnert ihr euch an Psalm 119, Vers 11? Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Das ist keine neue Botschaft, die ich euch bringe. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Okay? Was wahr ist in ihm und in euch? Was haben wir bereits gesehen, was wahr ist in ihm? Es geht darum, dass wir nicht sündigen. Und was ist wahr in ihm? Dass er nicht sündigt. Das ist schon wahr in ihm. Wisst ihr, Johannes gebraucht hier eine ähnliche Redewendung, wie er auch in seinem Evangelium gebraucht, wie zum Beispiel, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da. Also etwas ist jetzt schon da und es wird auch noch kommen. Das wahre Licht, Jesus, das leuchtet schon. Er ist ohne Sünde. In ihm ist diese Schrift erfüllt. Er sündigt nicht. Und doch schreibe ich euch nicht ein neues Gebot, was wahr ist in ihm. In Jesus ist es wahr, dass er nicht sündigt. Und viele Bibelstellen, wie Jesaja 53, Vers 9, sagen es aus, dass er nicht gesündigt hat, dass in ihm keine Sünde ist. Hört, und man bestimmte sein Grab bei den Gottlosen, aber bei den Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan und kein Betrug in seinem Mund gefunden ist, wurde. Jesus selber, wo er verklagt wurde und vor seinen Verklägern stand, hat er ausgerufen, Leute, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Und sie schwiegen, es war niemand. Also, wir sehen, das ist wahr in ihm und auch in euch. Und hier müssen wir nachdenken, okay? War in uns, dass wir gar nicht sündigen? Jawohl. Weißt du, dass du als Kind Gottes gar nicht sündigst in Christus? Ich gebe euch ein paar Bibelstellen. Römer 7 wäre ein ganzes Kapitel darüber, angefangen von Römer 6. Römer 8, Vers 37, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Also wir gehören zu den Überwindern. Hört Kolosser 3, 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist wahr auch in euch, dass ihr als Kinder Gottes nicht in der Sünde seid, denn ihr seid gestorben mit Christus, das ist wahr in ihm und durch Christus, in Christus auch in euch als Kinder Gottes. Und nicht nur, dass ihr als Person, als Christ nicht in der Sünde seid, sondern auch euer Wandel. Hört, und hier zitiere ich ein paar Verse aus dem Römer Kapitel 6 und 7. 6, Vers 20 erstmal. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, die ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist der Tod. Jetzt aber, okay, hier kommt ein Schnitt im Text und jetzt wird gesprochen von der Situation, wo ihr an Christus Jesus gläubig geworden seid. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. In einem Kind Gottes spiegelt sich der sündlose Christus wieder. In dir spiegelt sich es wieder. Ihr Lieben, es ist eine Riesenmotivation für ein Kind Gottes zu wissen, hör zu, du bist sündlos. Auch wenn du gesündigt hast, bist du immer noch sündlos vor Gott. Und die Motivation, die Gott dir gibt, hör zu, weil du sündlos bist, leb doch auch so. Das ist nicht ein Stock, der hinterherkommt. Hey, was hast du da gemacht? Ja? Guck mal auf dein Instagram, was ist das denn? Du kannst kein Kind Gottes sein. Ihr Lieben, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Sorry, ich habe jetzt Instagram gesagt, ich weiß nicht, was das ist. Aber wenn in unserem Leben Sünde sich wiederfindet, dann darfst du das Licht draufscheinen lassen, das aufdecken lassen, es bekennen lassen. Und froh weitergehen. Warum? Weil als Kind Gottes macht Gott es dir deutlich, die Motivation für dein Leben ist nicht die Pauke, sondern er sagt, hey, ich bin gerecht, ich bin sündlos, du bist in mich hineinplatziert worden und das Gleiche gilt für dich. Römer 7, Vers 5, weiter. Denn als wir im Fleisch waren, er geht wieder zurück, da wirkten unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen, nicht im alten Wesen des Buchstabens. Und 7, Vers 17, und davor macht er wieder genau diesen Schnitt und sagt, jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und hier erklärt Paulus in diesem Kapitel, ja, wie ist es denn? Weil ich sündige manchmal noch als Kind Gottes. Und er sagt, hör zu, wie es funktioniert. Das neue Ich, der Christus in dir, sündigt nicht. Was da sündigt, ist das, was zu tun hat mit deinem Fleisch. Das, was Gott noch nicht verwandelt hat. Ich lese Vers 17 nochmal. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das muss ein Kind Gottes wissen. Also, jetzt verstehen wir diesen Text und was er hier sagt. Mit Vers 7, Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an gehört habt. Es geht darum, dass du nicht sündigst. Und das ist identisch mit der Aussage, du sollst nicht sündigen, Gottes Licht zu kennen. Macht es Sinn? Ja? Wenn du Gottes Licht kennst, dann wirst du wandeln im Licht, dann wirst du eine richtige Sündenerkenntnis haben, dann wirst du seine Gebote halten und jetzt geht er zum Nächsten, das war so mittendrin, die Aufklärung und der rote Faden, damit wir das sehen und das Nächste sagt er, du wirst auch nicht hassen, du wirst den Nächsten, deinen Bruder nicht hassen. Vers 9, wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst? Ja? Wer sagt, dass er im Licht ist, wer Gott des Lichts kennt, wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Macht dort keine Verwirrungen, verwischt das Licht nicht. Wenn ein kontinuierliches Leben von Sünde da ist, ein Hass in deinem Herzen gegenüber irgendjemanden und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Leute, Heute das Evangelium ist so verwischt, dass man sagt, ja, man weiß nicht, ob man Kind Gottes ist. Hier ist automatisch auch die Prüfung. Hier haben wir die Botschaft der Freude, wie wir uns freuen können, wie wir zu vollkommenen Freude kommen, aber auch parallel können wir uns prüfen. Wenn diese Dinge da sind, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er hingeht. Egal, auch wenn er behauptet, ich habe den Stab in meiner Hand, ich bin in der Rennbahn. Gott sagt, er weiß nicht, wo sein Ziel ist. Er weiß nicht, wo er hinrennt, wo er hingeht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Punkt Nummer 2, also das gehört zur vollkommenen Freude. Wie kommst du zur vollkommenen Freude, Gott des Lichts zu kennen? Und das ist die Bedeutung im Text, was es bedeutet, Gott des Lichts zu kennen. Zweitens, deinen Stand zu kennen. Und hier sehen wir wirklich auch die Grundlagen der Theologie, des christlichen Glaubens. Es fängt damit an, Gott zu kennen und den Menschen zu kennen, ein richtiges Gottesbild zu haben und ein richtiges Menschenbild zu haben. Ihr hättet nicht gedacht, dass Johannes solch eine tiefe Theologie mit einfachen Worten hier verfasst. Also der zweite Punkt ist, dich selbst zu kennen. Mangelt es dir an Freude, prüfe auch diesen Punkt. Kennst du dich selbst? So, jetzt gehe ich einfach mal zum Text drüber. Vers 12. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Hier schreibt der Apostel nicht einfach an Kinder, die, also hier vom Alter, was würden wir sagen, von 0 bis wann darf man Kinder sagen? Bis 18? Okay, wir gehen mal runter. Wir sagen mal Kinder bis 12, okay? Johannes schreibt nicht, okay, Kinder bis 12, hört, das ist eine Botschaft für euch. Dann Väter, hört, das ist eine Botschaft für euch. Johannes spricht hier vom geistlichen Wachstum und es fehlt uns die Zeit, dieses jetzt im Text auch aufzuzeigen. Aber es ist klar zu sehen, dass er es anspricht und sagt, es ist wichtig für euch. Es ist ganz unabhängig, wie alt du bist. Aber was wichtig ist für ein geistliches Kind, merken wir, was er sagt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind. Ein geistliches Kind, einer, der zum Glauben gekommen ist, der braucht nichts anderes, als zu wissen, ihm sind seine Sünden vergeben. Wisst ihr, dass man einem kleinen Kind, ihm gibst du die Flasche, ihm gibst du die richtige Umgebung und ihm gibst du trockene Windeln. That's it. Ja? Wenn du ihm diese Dinge gibst, mehr braucht er nicht. Das Kind ist still und ruhig und wächst und gedeiht. Und du kannst ihm auch mit anderem nicht helfen. Du hilfst ihm nicht, wenn du den zu irgendwelchen Attraktionen führst. Nicht zum Trampolino, wenn du ein Baby nimmst. Das bringt ihm nichts, wenn du ihn zum Phantasialand führst oder zu einem Museum und ihn vor die Schaufenster führst und sagst, hey, guck mal, das ist die Geschichte unseres Landes. Und wer die Geschichte nicht versteht und nicht kennt, der ist verflucht, sie wieder zu wiederholen. Das braucht das Kind nicht, okay? Und genauso geht er hier und sagt, ihr Lieben, ihr müsst euren Zustand kennen. Also bist du ein Kind im Glauben, so reicht es für dich zu wissen, deine Sünden sind dir vergeben, Halleluja, fertig. Und noch etwas, das kann ich unmöglich übergehen, auch wenn wir gleich aufhören. Achtet einfach nur auf diesen größeren Text. Und zwar, dass hier Johannes schreibt und den Leuten Mut gibt, dass es alles Dinge sind, die haben. Okay? Achtet darauf. Sünden vergeben sind. Ich lese es am besten aus dem Text, nicht hier aus meinen Konspekten. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind. Das ist geschehene Tatsache, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Leute, wenn du Schwierigkeit hast mit deinem Stand und du sagst, okay, ich weiß nicht, bin ich ein Kind Gottes, ist mir das allein ausreichend, meine Sünden sind mir vergeben, also Pampers gewechselt, trocken, alles gut. Ja. Das ist egal. Was du wissen musst, du hast es. In dem Augenblick, wo du an Jesus gläubig geworden bist, wo du seinen Namen angerufen hast, wo du dein Vertrauen auf ihn gesetzt hast, dann hast du das. Und das ist, was unheimlich wichtig ist für deine Freude, für deine vollkommene Freude. Du wirst immer daran zweifeln, wenn du das nicht verstehst, diesen Text, dass er deutlich macht, Kind, Vater, junger Mann. Klar haben wir hier auch den Anreiz zu wachsen und er zeigt doch auf, was die Väter, dass die den kennen müssen oder dass sie nicht Kind nicht den kennen müssen, sorry. Das ist, was einen Vater kennzeichnet. Er kennt den, der von Anfang an ist. Das heißt, er kennt die ganze Geschichte. Er kennt die Sündenvergebung. Er kennt, was damit zu tun ist. Er kennt alles bis zu den Anfängen. Das ist, was einen Vater kennzeichnet. Das, was einen jungen Mann kennzeichnet. Da ist voller Energie. Da ist Kraft. Er hat den Bösen überwunden. Bedeutet nicht, dass er gegen Satan gekämpft hat und Satan überwunden hat, sondern dass er in Christus Jesus Sieg erlebt hat auf seinem Lebenswandel. Der Satan, seine Machenschaften wurden besiegt in Christus und du als junger Mann voller Kraft und Energie oder junge Frau, also wir reden hier nicht von Mann und Frau, okay, sorry, das wäre jetzt vielleicht Genderpolitik, aber hier geht es um, egal wer du bist, männlich oder weiblich, ja, hier geht es um den Stand, Kind, Vater, Erwachsener oder junger Mann. Und als junger Mann kannst du Sieg auf Siege blicken. Und das ist alles, was der Apostel sagt. Leute, für eine vollkommene Freude, ihr habt es. Das war jetzt diesen Punkt zusammengepackt. Die nächsten zwei Punkte sind mindestens genauso wichtig. Und zwar, hier, das sind diese Punkte, wo unsere Tore offen sein sollten, wo wir den Segen auf uns fließen lassen sollen, ja, die Erkenntnis des Vaters, unsere Erkenntnis, unsere persönliche Erkenntnis. Und die nächsten ist, hier schließen wir die Jalousien. Hier haben wir 8. Wenn du vollkommene Freude haben willst, so musst du darauf achten, wie ist deine Beziehung zur Welt. Lies diesen Text bitte nochmal für euch. Geht es durch. Wenn dieser Punkt, wenn es an diesem Punkt happert, wird es an deiner Freude happern. Wenn es an dem nächsten Punkt happert, den ich genannt habe, dass du die Gefahren in der geistlichen Welt, auf der christlichen Ebene nicht siehst, wenn du da Tür und Tore offen hast, auf jeden Hunds und Kunz, ihr Lieben, es kann an der Freude mangeln und deine Freude wird nicht vollkommen sein. Also achten wir auf diesen Text. Und jetzt sage ich es nochmal. Christus ist auferstanden, damit wir in diesem neuen Leben wandeln. Und hier in diesem Text haben wir eine Präsentation dieses neuen Lebens. Das ist, was es beinhaltet. Mit der Absicht, dass deine Freude vollkommen wird, Gott zu kennen, dich zu kennen, Acht zu haben gegen die Gefahren der Welt, welchen Einfluss die Welt in deinem Denken hat, welche Priorität du setzt, welche Wichtigkeit die Dinge dieser Welt in deinem Leben haben und auf geistliche Dinge, auf Gefahren, auf Erkennung der Zeit und auf Erkennung der Lehre. Also, ich wünsche euch einen gesegneten Auferstehungstag. Denkt daran, das ist, warum Christus auferstanden ist. Das ist die Mitwirkung, der Mitbringsel ist ein schlecht gewähltes Wort. Lasst uns ihm danken.